Ich bin der Florian, so wie alle zwei Wochen mache ich den Echte Papas Podcast, immer noch mit sehr, sehr viel Leidenschaft, aber das liegt nicht nur daran, dass ich Papa bin, sondern auch an meinem Co-Host und Gesprächspartner.
Das liebe ich, das war aber wirklich ein so schönes Intro, Flo.
Das ging runter wie Öl, oder?
Ja, genau. Also Entschuldigung, und genau, an der anderen Seite, sag ich jetzt einfach mal, sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad, und gemeinsam sind wir die echten Papas.
Papas.
Ja, das hast du so schön gesagt.
Ja.
Und was die Tränen gekommen.
Ah.
Aber das mit der Leidenschaft.
Also wenn ich jetzt tupfen könnte, würde ich machen.
Ja, genau. Gut, tupfen kannst du nicht, aber du kannst mir mal eine Frage stellen.
Ah, ich stelle dir eine Frage.
Oder?
Stimmt, ich stelle dir heute mal eine Frage. Und wir sind ja beide Generation Digital Native.
Naja, fast knapp vorbeigeschrammt. Aber unsere Kinder.
Die werden ja das, da ist ja das Native ganz klein geschrieben und Digital ganz groß. Bei mir ist es Native groß geschrieben und Digital klein. Und aber was ich dahingehend fragen wollte, gerade weil wir ja irgendwie zwischen diesen beiden Generationen, ich sag mal der alten, also der analogen Welt und der digitalen Welt stehen wir. Das heißt, wir kennen ja noch das Alte.
Stimmt, unsere analogen Eltern und unsere digitalen Kinder. Und wir sind dazwischen. Ja, super.
Genau. So, und was verbindet uns alle miteinander? Das sind nämlich Bilder, Fotos. Vor allen Dingen Kinderfotos, Kinderbilder. Du und ich, Generation, kleben wir ins Album. Und dann kommt's ins Regal und dann holt man sich das ab und an mal raus. Jeder kennt das vielleicht noch, schwarze Kartonage, Schwarz-Weiß-Bilder drauf und dann hat man immer noch so ein Pergamentpapier dazwischen, ja, damit die Bilder nicht aneinander klappen. So, das sind so die alten Fotoalben, die ich von meinen Großeltern noch kenne.
So sind wir aufgewachsen, genau.
So sind wir aufgewachsen.
Getan.
So, dann haben wir eigene Kinder bekommen. Also du merkst, die Frage wird sehr komplex. sind wir selber aufgewachsen und haben festgestellt, wie geil, wir können ja mit dem Handy schnell unsere Schnappschüsse, Kind ist wieder hingefallen, haben wir alle lustig gefunden, machen wir ein Bild und müssen wir gleich unsere Community posten. Meine Frage also dahingehend, wie umfangreich ist denn da so dein digitales Fotoalbum deiner Kinder auf Facebook und Instagram?
Riesig. Ja, also ich habe tatsächlich überhaupt keinen Überblick mehr. Ich versuche zwar regelmäßig Fotos zu löschen, aber das Sammelsurium ist ziemlich groß.
Und hast du alle schön auf Facebook und Instagram dann auch gepostet, ne? Also schickst du immer gleich weiter.
Ah, noch zweite Frage. Damit bin ich tatsächlich sehr vorsichtig. Inzwischen sind meine Kinder, die sind ja schon 16 und 19, jetzt kann ich sie fragen, aber wir haben tatsächlich irgendwie, als sie klein waren, eigentlich so gut wie nix gepostet.
Da gab es ja auch dieses Social Media, glaube ich, noch nicht, oder?
So alt, naja, egal. Aber ja, also...
Das war eine ernst gemeinte Frage. Also, wobei, also, nee, du hast nicht.
Ja, naja.
Egal.
Also auf jeden Fall ist es, also die Frage ist spannend, die Antwort ist noch spannender. Es ist auch eine riesige Diskrepanz, weil, wie du schon sagst, man ist anders aufgewachsen und plötzlich hat man dieses Handy, was irgendwie 1000 Fotos machen kann und diese ganzen Social-Media-Plattformen und man hat ja keine, man weiß ja nicht, also man orientiert sich ja gerne an den eigenen Eltern und die haben es halt ganz anders gemacht. Sie konnten es halt ja auch nicht so machen.
Okay.
Ja, großes Thema, wichtiges Thema. So.
Genau, so, das ist jetzt mal meine Brücke. Aber finde ich vollkommen richtig, was du sagst. Und das unterschreibt auch, würde uns unterschreiben, unsere Gesprächspartnerin, die wir heute da haben, die Sarah Flieder. Sarah ist Kinderrechtlerin und hat vor 2 Jahren unter anderem eine Petition gestartet, mit der sie erreichen möchte, und die wurde auch schon übergeben, mit der sie erreichen möchte, dass vor allem, naja, wie soll man sagen, gesetzlich die Kinderrechte gestärkt werden, was das Thema Bilder im digitalen Raum betrifft. So. Und Sarah haben wir mal eingeladen, weil ich glaube, wir alle sind uns darin einig, dass das nicht erst seit Mark Z., also der Eigner von oder der Eigentümer von Meta angekündigt hat, dass er ja dann doch irgendwie alles wieder laxer machen würde, dass wir gerade auch die Kinderrechte im Internet, im Digitalen und vor allen Dingen auch auf Social Media einfach viel stärker schützen müssen. So, es ist ein langes Intro, aber ich glaube, es ist auch ein wichtiges Thema. Und habe ich was vergessen?
Nee. Ich kann dir nur zustimmen, wir sind einfach viel zu schnell mit unserem Handy. Wir fotografieren alles, wir stellen alles gleich online, also ein bisschen überspitzt, aber wir müssen tatsächlich einmal kurz innehalten und überlegen, was wir damit anrichten. Und das wird uns hoffentlich die Sarah heute in aller Ausführlichkeit erzählen.
Bin ich mir total sicher. Deswegen holen wir sie gleich rein und sprechen direkt mit ihr. Ja, hallo Sarah.
Hallo.
Sarah Flieder. Schön, dass du da bist, dass du den Weg zu uns in den Podcast gefunden hast. Und ich starte direkt, weil wir haben ein echt tolles Thema, worüber wir sprechen wollen. Und wir haben eine lange Liste an Fragen, die Marco und ich unheimlich gerne stellen wollen. Deswegen fange ich einfach mal direkt an. Und zwar, was hat dich dazu bewegt, dich intensiv mit dem Thema Kinderfotos im Internet zu beschäftigen? Was war der Auslöser?
Ja, ich habe ganz lange bei einem Kinderhilfswerk gearbeitet als Social Media Referentin und da natürlich auch immer viel Social Media gemacht und auch beobachtet und auch einige Influencer immer beobachtet. Und es war dann auch so, dass wir teilweise Kooperationen mit denen machen sollten und wollten, aber ich dann immer gesagt habe, bei denen sehe ich das schwierig. Und genau, und dann bin ich halt selber irgendwann schwanger geworden, dann habe ich halt noch mehr von diesen Leuten verfolgt und teilweise halt auch über einen längeren Zeitraum, ne, über meine Schwangerschaft, dann wo meine Kinder größer geworden sind, und irgendwann dachte ich so, wow, ich weiß ja wirklich so viel über diese Kinder, ich kann ja quasi diese ganze Kindheit so live miterleben, und das fand ich irgendwie erschreckend. Und dann waren auch so Momente dabei, wo ich dachte, warum postet man das, also was hat das im Internet verloren? Genau, und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt muss ich da mal aktiv werden und mich da ein bisschen für Kinderrechte stark machen.
Es ist ja so interessant, weil das Thema Kinderfotos, da hat sich ja in den letzten Jahrzehnten so viel getan aufgrund der Digitalisierung. Und wenn ich mal an meine eigene Kindheit zurückdenke und an meine Eltern, also mein Vater, nee, meine Mutter hatte vielleicht ein Foto von mir im Portemonnaie. Wenn es gut lief, haben wir einmal im Jahr einen Dia-Abend gemacht mit den Urlaubsbildern. Da kamen dann Freunde. Aber das war's ja, ne? Aber abgesehen von der Digitalisierung, meinst du, unsere Eltern, also ich bin Jahrgang 71, ihr seid ein bisschen jünger oder sehr viel jünger, Entschuldigung. Naja, meinst du, unsere Eltern wären in die gleiche Falle getappt, wenn sie die Voraussetzung gehabt hätten?
Ja, du hast natürlich total recht, ne? Also wenn ich so sehe, was ich so für Fotoalben habe, ich habe, glaube ich, so 2 Fotoalben aus meiner Kindheit, bis ich so ungefähr 10 bin. Und für meine Kinder, von denen habe ich, glaube ich, weiß nicht, 20.000 Fotos mittlerweile. Das ist natürlich enorm. Und klar, man hat natürlich, ist auf jeden Fall mehr dazu übergegangen, jetzt alles zu fotografieren, wo man früher auch gar keine Kamera dabei hatte. Also auch so Alltagsmomente. Und also ich könnte mir schon vorstellen, dass es vorher genauso gelaufen wäre, wenn man eben diese technischen Möglichkeiten gehabt hätte. Aber was ich immer so krass finde, ist, dass es ja so ist, dass man diese Fotos, die man jetzt teilt auf Social Media, ich habe manchmal das Gefühl, die Leute begreifen gar nicht, mit wie vielen Leuten sie das teilen, und dass es sozusagen komplett in der Öffentlichkeit irgendwie stattfindet, weil man die gleichen Fotos, die man da teilen würde, also so Kinder auf dem Töpfchen oder Kinder im Schlafanzug, die würde man ja niemals im eigenen Supermarkt da irgendwie an eine Wand hängen oder irgendwo auf der Straße 10.000-fach an irgendwelche fremden Männer verteilen. Das ist halt so, als ob sie diese Ebene gar nicht sehen. Das finde ich tatsächlich so erschreckend. Und dann ist es ja auch so, dass natürlich auch jetzt abgesehen von Bildern so Informationen geteilt werden, auch in Stories über die Kinder, ohne dass man die vielleicht auch sieht. Aber sowas zum Beispiel wie, ja, mein Kind hat gerade Magen-Darm oder es ist gerade in der Trotzphase oder wir starten gerade mit dem Töpfchentraining, die unsere Eltern, glaube ich, auch besprochen haben, aber dann natürlich eher mit Freunden oder mit Familie. Die hätte man ja niemals irgendwie laut an der Wursttheke irgendwem erzählt. So, weil man aber auch, weil man, glaube ich, diese Schranke damals hatte und die mit dem Internet irgendwie weggefallen ist. So mein Eindruck tatsächlich.
Das heißt, die Technik ist quasi da so, das Wohl und Wehe in dem Fall.
Eher bisschen, ja, stimmt schon.
Jetzt ist ja, was du sagst über die Kinder, betrifft es ja vor allem in dem Fall Kinderrechte, die einfach so mir nichts, dir nichts, wie sagt man, mit Füßen getreten werden.
Ja, alles schon.
Du hast dazu eine Initiative beziehungsweise eine Petition ja gestartet. Welche konkreten Ziele stehen dahinter?
Genau, ich habe die vor 2 Jahren gestartet. Die hat dann auch relativ schnell über 50.000 Unterschriften, mittlerweile 54.000, glaube ich, Unterschriften zusammenbekommen. Und ich habe die auch schon ans Familienministerium übergeben. Seitdem ist tatsächlich auch einiges passiert. Also die Forderungen, die da drin stehen, die habe ich tatsächlich in der Zeit auch nochmal weiterentwickelt. Und was ich vor allem möchte mit der Petition ist, dass es einfach keine, also eigentlich genau streng genommen zwei Themen. Also einmal geht es um viel um das Thema Kinderarbeit auf Social Media, also dass Kinder dann sozusagen eine Rolle spielen und irgendwelche Werbeverträge machen müssen, aber erfüllen müssen, dafür richtig in Szene gesetzt werden. Und auf der anderen Seite eben auch das Thema Recht auf Privatsphäre, also dass man eben, was ich gerade schon meinte, dass man halt über die Kinder total viel erfahren kann, dass sie halt in jeder Lebenslage gefilmt werden und dass es da auch einen Schutz geben muss. Genau. Dieses Thema Kinderarbeit, das sage ich auch schon seit 2 Jahren. Jetzt kam halt auch vor 3 Monaten, glaube ich, 4 Monaten vielleicht, ein Report raus von Terre des Hommes. Das ist eine Kinderrechtsorganisation, die auch genau das nochmal belegt haben. Die haben einen Bericht gemacht zum Thema Kinderarbeit in Deutschland und hatten einen Teil davon eben auch auf dieses Family Influencing und haben da auch nochmal bewiesen, dass das tatsächlich auch Kinderarbeit ist und dass das nicht nur so eine moralische Bewertung von mir ist, sondern auch juristisch belegt werden kann. Und dieses ganze andere Thema Kinder, also das Recht auf Privatsphäre von Kindern und Schutz von Kindern, das hab ich tatsächlich jetzt auch nochmal in den letzten Monaten mit einem juristischen Rechtsgutachten belegen lassen, zusammen mit Campact und dem Deutschen Kinderhilfswerk. Das war auch nochmal ziemlich gut, weil wir dazu sagen auch sozusagen auch nochmal wegkamen von einer, ja, wir finden das jetzt nicht in Ordnung, hin zu einer wirklich juristischen Beurteilung sozusagen, die jetzt auch Grundlage sein könnte für Gesetzesänderungen.
Das ist spannend, so an Kinderarbeit habe ich noch gar nicht gedacht in dem Kontext irgendwie. Aber er gibt natürlich Sinn, weil aber wahrscheinlich ist es überhaupt nicht meine Bubble, dass ich sehe, dass irgendwelche Influencer ihre Kinder da zurecht machen.
Also Kinderarbeit ist ja streng genommen komplett verboten. Unter 3 Jahren dürfen Kinder sowieso schon mal gar nicht arbeiten. Und danach gibt es im Jugendarbeitsschutzgesetz auch krasse Ausnahmen. Also zum Beispiel ist es ja so, dass Kinder auch in Filmen mitspielen dürfen oder teilweise im Theater mitspielen dürfen oder halt auch in, ich sage mal in Anführungsstrichen, normaler Werbung. Aber wenn sie das möchten oder wenn die Eltern das möchten, dann ist es halt so, dass das strenge Regelungen dafür gibt. Also man muss das tatsächlich beim Jugendamt beantragen, man muss es mit dem Kinderarzt abklären. Wenn die Kinder schon zur Schule gehen, dann muss man das auch mit der Schule abklären. Und dann sind meistens, wenn es um zum Beispiel Rollen in Filmen geht, auch nochmal so neutrale Personen dabei, die sozusagen überprüfen, dass dieser Schutz auch eingehalten wird und sozusagen von den Eltern auch und auch von den Produktionsfirmen nicht übergangen wird. Genau. Und dann gibt es auch krasse Regelungen, wann die Kinder überhaupt arbeiten dürfen. Also abends natürlich schon mal gar nicht oder auch nur eine bestimmte Zeit am Tag sozusagen, je nach Alter gestaffelt dann. Mhm.
Mal abgesehen von diesen Family-Influencern, das ist ja nochmal sehr speziell. Welche Gefahren siehst du denn für Kinder, deren Bilder online geteilt werden? Also jetzt für jeden, der das tut sozusagen. Vielleicht gerade also, oder ja, ich würde es einfach mal ganz breit fragen erstmal, bevor wir vielleicht noch spitzer werden.
Ja, also das große Thema ist natürlich immer, oder das härteste Thema ist natürlich immer dieses Thema, dass die Bilder im Darknet landen können. Und das finde ich tatsächlich erschreckend, weil man da, glaube ich, gar nicht so mit rechnet. Oder man denkt vielleicht, naja gut, dann sind das vielleicht Bilder, wo die Kinder sowieso halb nackt sind oder in so sexualisierten Posen. Das gibt's halt auch. Also ich habe halt auch schon Influencer gesehen, die Kinder kleine Babys an der Gurke, an der ganzen Gurke lecken lassen. Oder die Mädchen, die breitbeinig am Strand sitzen und dann an einem Eis lecken. Oder es gibt auf YouTube-Videos, wo Kinder, kleine Mädchen touren in engen Anzügen und darunter wirklich mit Zeitstempel dokumentiert ist von irgendwelchen Männern. Da an Minute 3:30 ist sie gerade breitbeinig oder ist besonders, ich weiß gar nicht, wie ich das hier sagen darf, besonders, naja, steht da halt drunter, besonders fickbar. So, das finde ich, das sind schon richtig krasse Sachen. Aber es geht gar nicht nur um solche Bilder. Das ist tatsächlich erschreckend, weil auch nachgewiesen wurde, dass ein Drittel der Bilder, die im Darknet gefunden wurden, von Social Media kommen. Das finde ich auch eine erschreckend hohe Zahl. Und ich hatte gerade auch noch so ein erschreckendes Beispiel. Da läuft es mir echt kalt den Rücken runter. Das war eine Firma, die Regenbekleidung macht, eine relativ kleine Firma, und die hatte 2 Influencerinnen angefragt und gefragt, ob die Werbung machen wollen würden für diese Regenbekleidung, so Ganzkörperregenbekleidung, auch mit Hose und Schuhen. Und die Influencerinnen haben dann gesagt, ja, würden wir machen, aber wir würden das ohne unsere Kinder machen. Und daraufhin hat sich der Geschäftsführer nochmal gemeldet und meinte, ja, aber wieso? Das wäre ja, ich zitiere, nichts Anstößiges. Es ging ja schließlich nur um Regenbekleidung. Und daraufhin sind die dann total skeptisch geworden, haben sich den Account auch mal genauer angeguckt und haben halt gesehen, dass von diesem Account 95% der Leute, die diesem Account folgen, so Männer sind, die einen Latex-Fetisch haben und das auch offensichtlich ausleben auf Social Media. Also man konnte die Profile auch anklicken, die waren teilweise auch nicht auf privat. Und die haben sich dann selber in so Latex-Klamotten gefilmt und fotografiert. Oder die hatten auch, teilweise waren das nackte Männer in Windeln. So. Klar, das sind natürlich Extrembeispiele, das muss auch nicht so sein, aber man muss sich halt dieses Risikos einfach bewusst sein, sozusagen. Und ich höre halt von Influencern ganz oft, ja, wieso? Aber dann könnte ich mit den Kindern ja auch nicht mehr ins Schwimmbad gehen oder dann dürfte man ja gar nirgendwo mehr mit hingehen. Aber es ist natürlich was ganz anderes, ob man die Bilder sozusagen proaktiv anbietet oder ob man in einer normalen Umgebung sozusagen vielleicht heimlich mal irgendwo gefilmt wird. Und in Ordnung ist natürlich auch das nicht. Und das Thema ist natürlich ein krasses, weil das quasi jedes Bild betrifft, eben wie ich gerade schon gesagt habe, nicht nur Nacktbilder oder Bilder, wo die Kinder irgendwie in sexualisierten Posen sind, sondern auch, wenn man nur mal einen Kinderfuß sieht oder wenn die Kinder von hinten sind oder vielleicht auch engere Klamotten anhaben. Und das andere Thema ist natürlich, dass die Kinder auch einfach gemobbt werden können. Ne? Also ich habe auch, bei uns in der Kita gibt es auch Eltern, die Influencerinnen sind. Und da habe ich auch schon Sachen über die Kinder gesehen, wo ich denke, will ich eigentlich gar nicht wissen über komplett fremde Kinder. Und wenn die Kinder zum Beispiel so, gibt es ja auch einige Accounts, wo die Kinder schon so in der Grundschule sind, da werden das natürlich die Lehrerinnen sehen, die ganzen anderen Mitschülerinnen können sich das angucken. Und wenn ich dann höre, dass Influencerinnen teilweise Einleitungen machen für Sex-Podcasts oder so Erotik-Hörspiele mit der Einleitung, dass ihre bald 12-jährige Tochter ja auch bald in die Pubertät kommt oder zum Beispiel so Pakete packen für ihre erste Periode, die ja bald eintrifft. Also sowas will man natürlich nicht, dass das die Eltern erzählen, ganz klar. Abgesehen vom Thema, dass sowas enttabuisiert werden muss natürlich, aber nicht am eigenen Kind oder am Beispiel von eigenen Kindern. Oder das, was ich auch ganz oft sehe, dass 5-Jährige noch im Buggy zur Kita geschoben werden oder teilweise nachts nicht trocken sind oder so. Das ist ja auch alles gar nicht schlimm, aber das geht halt auch keinem was an, außer die eigene Familie. So. Also insofern ist dieses Thema Mobbing natürlich auch immer noch präsent, finde ich. Und jetzt gerade mit KI ist es natürlich noch mal krasser, weil man natürlich jedes Bild einfach so bearbeiten kann, dass es halt ein Nacktbild ist. Dann nimmt man halt nur den Kopf und dann jagt man das so durch eine KI und dann landet es halt dann im Darknet. Das ist halt auch noch mal ein Risiko, würde ich sagen. Und auch natürlich auch dieses ganze Thema, ich bin auch im Austausch mit dem BKA, also mit dem Bundeskriminalamt dazu, die auch sagen, es ist so krass, was da passieren kann mit den Daten, die da online sind, was das Thema Identitätsdiebstahl angeht und so. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich finde auch schon so, man weiß über diese ganzen Influencer-Kinder ja mindestens auf jeden Fall schon mal immer den Geburtstag und den kompletten Namen. Und alleine mit diesen Daten kann man ja zum Beispiel bei der Schule anrufen und Informationen rausfinden. Man kann beim Kinderarzt anrufen oder könnte beim Kinderarzt anrufen und Informationen rausfinden. Und das sind ja Daten, die natürlich auch laut DSGVO immer geschützt sind und die ja auch kein Erwachsener über sich einfach so rauströten würde. Also, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie krank bin, dann schreibt meine Chefin ja nicht an 5000 Mitarbeiter bei uns in der Firma, ja, Sarah hat gestern Nacht dreimal gekotzt. Und hier ist übrigens noch ein Bild davon. Und über Kinder macht man sowas.
Also, wenn ich dich richtig verstehe, und das, ich glaube, das wissen wir ja auch, bestehen ja eigentlich gewisse rechtliche Rahmenbedingungen wie DSGVO. Ne, wir haben ein sehr strenges, in Deutschland sehr strenges Urheberrecht. Also auch auf alles, ne, Bilder, Videos. Wir haben ein sehr strenges Persönlichkeitsrecht, muss man dazu auch mal sagen. Und das ist ja das, was eigentlich ja im Vordergrund steht, finde ich, das Persönlichkeitsrecht der Kinder. Aber gibt es irgendwelche rechtlichen Rahmenbedingungen, die Veröffentlichung von Kinderfotos digital reguliert?
Einige. Also du hast ja einige schon genannt. Es gibt natürlich auch mal noch die UN-Kinderrechtskonvention, wo ja auch nochmal ganz klar drinsteht, dass Kinder ein Recht auf Privatsphäre haben und ein Recht auch darauf, vor sexueller Ausbeutung geschützt zu werden, vor sexuellem Missbrauch geschützt zu werden. Da allein die UN-Kinderrechtskonvention betrifft irgendwie schon 3 oder 4 Artikel, dann, klar, waren die Sachen, die du gerade genannt hast. Aber es ist immer teilweise, ich sag mal, schwierig umzusetzen, weil zum Beispiel im Jugendarbeitsschutzgesetz ist halt im Moment noch nicht explizit die Rede auch von Kinderinfluencerinnen. Das soll sich gerade ändern. Also ich habe auch viele Lobbygespräche geführt und einige Parteien sind da gerade dran und Hamburg und Niedersachsen sind jetzt auch gerade dabei, das mit aufzunehmen. Das wäre auf jeden Fall schon mal total hilfreich, weil das natürlich auch nochmal eine gute Grundlage wäre, womit man dann Firmen antreten könnte und sagt, ey, ihr verstoßt da auch gegen Gesetze. Dann ist es auch so, dass das ganze Thema DSGVO und Persönlichkeitsrecht im Moment ja so geregelt ist, dass das sozusagen die Eltern entscheiden dürfen. Also bei der DSGVO sind sich Anwälte auch gar nicht so sicher, ob das erlaubt ist, weil zumindest bei den Family-Influencern steht auf der einen Seite, ist es ja so, dass die Eltern verantwortlich sind dafür. Auf der anderen Seite haben sie aber auch ein Interesse daran, die Bilder zu posten und sind sozusagen dadurch in einem Interessenskonflikt und dürften sozusagen dann gar nicht entscheiden. Aber so richtig gute Regelungen gibt es da halt noch nicht. Und deswegen haben wir auch dieses Rechtsgutachten in Auftrag gegeben und da drin enthalten ist eben auch ein Schutzkonzept. Und da haben wir auch gesagt, nein, damit es auch gar nicht mehr so unklar ist, was erlaubt sein sollte und was nicht. Also darf ich das Bild zum Beispiel auf dem Töpfchen posten oder nicht? Oder darf ich das Bild auf dem Weg zur Kita posten oder nicht? Haben wir jetzt gesagt, also zusammen mit dem Deutschen Kinderhilfswerk, die sind natürlich auch nochmal, was Kinderrechte angeht, da sehr große Expertinnen, dass wir möchten, dass zumindest bei Family-Influencerinnen Kinder unter 7 Jahren gar nicht mehr stattfinden sollen. Und danach sozusagen gestaffelt, dass sie dann mitentscheiden dürfen, weil wir natürlich auch, sie haben ja auch ein Recht auf Teilhabe und so, das wollen wir natürlich auch nicht umgehen. Genau, das ist so unsere Idee, wie man das, wie man Kinder besser schützen könnte, ohne dass es auch allzu kompliziert wird sozusagen.
Mhm. Na, aber die Berufsgattung der Family-Influencer gäbe es da nicht mehr, oder? Also wenn ich mein Kind bis zum 7. Lebensjahr nicht mehr in die Kamera halten darf?
Ja, das... Nein, das will ich jetzt nicht sagen, weil natürlich kann man Family-Influencer sein und andere Themen bedienen, weil wozu, also man muss ja nicht seine Kinder darstellen, man muss auch nicht irgendwas Privates über die Kinder erzählen. Man kann natürlich auch berichten darüber, wie, keine Ahnung, welche Sachen kann man in Hamburg mit Kindern machen, welche Spielsachen gibt es, also es gibt ja keinen Grund dazu, sozusagen Kinderrechte deswegen zu missachten. Aber ja, Influencerinnen sehen das so, dass ich den Berufsstand abschaffen will. Die finden meine Kritik auch nicht so gut. aber die sagen ja selber von sich, dass sie Content-Kreatoren sind oder Kreatorinnen. Und dann denke ich so, ja, dann musst du auch mal kreieren. Ne? Dann musst du nicht die Kamera auf dein Kind draufhalten, dann musst du auch ein bisschen was Kreatives bei rumkommen. Dann überleg dir halt was. So.
Marco, wir sind auch Family-Influencer.
Ja, das stimmt schon. Es gibt natürlich auch viele, die einfach ihre Kinder nicht in die Kamera halten und trotzdem diese Themen bedienen.
Genau. Und das, da habe ich ja auch gar nichts gegen. Ja, ja. Es wäre ja sogar so, dass es sogar mit unserem Gutachten auch erlaubt wäre, dann sozusagen mit älteren Kindern zusammen was zu machen, halt unter diesen Rahmenbedingungen, die wir da genannt haben, eben nicht mehr das, die Privatsphäre zu missachten und sich ans Jugendarbeitsschutzgesetz zu halten. Hm.
Du sprachst ja gerade schon über Family-Influencerinnen oder Content-Kreatorinnen, die deinen Vorschlag nicht so toll fanden. Magst du da nochmal ins Detail gehen? Weil ich meine, das ist ja zwiegespalten. Deine Petition, über die wir gesprochen haben, hast du ja schon gesagt, hat in relativ kurzer Zeit sehr viele Unterschriften bekommen. Das heißt, da gab es ja im Grunde sehr viel Unterstützung. Aber ich kann mir vorstellen, dass weiß nicht, ob es in gleichermaßen ist, aber dass auch der Gegenwind wahrscheinlich ziemlich groß ist.
Ich muss spoilern, ich habe da vor kurzem erst was gesehen. Da hatten wir sogar noch drüber gesprochen, Sarah. Unter anderem eine Reaktion eines großen Influencers, du erinnerst
dich. Ach so, ja, dazu kann ich doch, dass ich das noch erzählen darf, das freut mich ganz besonders. genau, also es ist halt so, dass Family-Influencerin, also der Großteil, sage ich mal, ne, es gibt immer mal auch wieder Ausnahmen. Mittlerweile gibt es auch einige, die tatsächlich mich anschreiben und fragen, hier, ich finde das total spannend, ich habe da bisher nicht drüber nachgedacht, kannst du dir meinen Account mal angucken? Und dann gucke ich mir den Account an und sage, ob ich da was problematisch finde und wenn ja, was? Und dann werden auch teilweise Sachen gelöscht. Also das ist richtig cool. Aber der Großteil, die finden das nicht cool. Teilweise wurde ich auch beschimpft. Teilweise ja, wird mir auch mit Anwälten gedroht. Also es ist wirklich super skurril, was da sozusagen als Reaktion kommt. Und dann ist es auch ganz oft so, und das finde ich wirklich manchmal witzig, dass mir meine Follower Sachen schicken von Influencern und sagen, guck dir das mal an. Und hier, da sehe ich Kinderrechtsverletzungen, du auch. Und dann kann ich das gar nicht angucken, weil ich schon vorsorglich geblockt bin. Und ich bin denen gar nicht gefolgt. Ich kenne die teilweise gar nicht. Aber die haben dann irgendwie von mir gehört und blocken mich schon. Und ich finde den Austausch echt ganz schwierig, weil die auf Argumente gar nicht eingehen. Ich habe ja nun mal hunderte Argumente. Ich habe ja ab ein 60-seitiges Gutachten, wo drin steht, das ist Kacke, was ihr macht. Und das ist eigentlich auch verboten, was ihr macht. Und daraufhin passiert eigentlich nichts, außer dass ich beschimpft werde und geblockt werde. Jetzt mittlerweile gibt es ja richtig viel Medienresonanz. Gab es schon nach der Petition und jetzt nach dem Gutachten auch nochmal mehr. Das ist dann auch mal ganz spannend, weil ich dann sozusagen auch manchmal auf Social Media, zum Beispiel beim Spiegel jetzt stattfinde oder bei der Süddeutschen Zeitung, die dazu posten und dann sozusagen ja auch nochmal ein bisschen rauskomme aus meiner Bubble. Ne? Wenn ich jetzt was dazu poste, kriege ich eigentlich nur gutes Feedback. Und ich das auch ganz spannend finde, wie so die gesellschaftliche Reaktion darauf ist. Und die ist tatsächlich überwiegend positiv, muss ich sagen. Und seit ich das mache, hat sie sich auch nochmal verstärkt. Also ich kriege nochmal mehr Support von Leuten, die mir folgen oder auch die, ja, die mir einfach zustimmen und das Problem jetzt auch ein bisschen mehr erkannt haben oder die mir sagen, ey, ich finde es voll krass, ich bin da gar nicht so im Thema drin gewesen und ich habe es auch selber gar nicht so gesehen. Ich habe jetzt meine ganzen Bilder auch alle gelöscht. Das ist natürlich super. Und es gibt immer wieder so Momente, wo ich denke, wow, also es hatte neulich so einen Artikel im Spiegel und dann hat Sascha Lobo, der ja auch ja Family-Influencer ist jetzt nicht direkt, aber man kennt ja auch einiges über seine Kinder sozusagen, jetzt gar nicht Sachen, die ich unbedingt kritisieren würde, aber der hat mir da auch irgendwie komplett meine Expertise abgesprochen. Das war total witzig. Er meinte, das wäre so paternalistisch und das wäre überhaupt gar kein Graubereich und so. Wo ich denke, ja, du hast das Gutachten ja gar nicht gelesen, offensichtlich. Weil da drin sind durchaus Graubereiche und da drin wird ja auch begründet, warum wir das wollen. Und paternalistisch ist es überhaupt nicht, weil wir ja nur die Rechte der Kinder, die es jetzt schon gibt, auch umgesetzt haben wollen. Und weil wir ja auch explizit immer sagen, das sagt auch das Deutsche Kinderhilfswerk, wir möchten ja auch ein Recht auf Teilhabe und Mitbestimmung der Kinder sozusagen. Aber wenn man deren ganze Zukunft schon jetzt schon versaut, weil man quasi deren Privatsphäre für immer im Internet hat, dann kann das natürlich irgendwie auch nicht passieren. Ja, und in dem Fall fand ich es halt auch so ein bisschen interessant, dass er sozusagen mir die Expertise absprechen will. Er hat da offensichtlich keine Ahnung vom Thema. Und ich mache da irgendwie seit, keine Ahnung, 2 Jahren eine Kampagne zu. Ich habe 5 Jahre in einem Kinderhilfswerk gearbeitet. Ich habe, weiß ich nicht, 7, 8 Jahre Social Media hauptberuflich gemacht und das dann schon manchmal so ein bisschen lächerlich einfach so, welche Argumente da kommen und ja, ich versuche die trotzdem immer zu widerlegen, weil ich natürlich auch möchte, dass die Leute, die dann mitlesen, auch dann wissen, welche Argumente man dagegen verwenden kann, auch wenn sie selber dann wieder diskutieren und so. Aber ja, manchmal ist es auch ehrlicherweise mühsam, muss ich sagen, weil man halt gar nicht weiterkommt, ne? Es ist halt wie mit so einem Impfgegner zu diskutieren, dann irgendwann stößt man da an Grenzen, weil die es auch einfach nicht verstehen wollen. So, und deswegen habe ich es auch aufgegeben, ehrlicherweise, mit Influencern zu diskutieren, wenn die so reagieren, weil das wird nichts bringen. Und deswegen will ich auch, dass es diese Gesetzesänderung geben wird, weil Aufklärung bringt bei denen nichts. Ich glaube aber schon, dass diese Aufklärung total viel bringt bei Leuten, die diesen Influencern zum Beispiel folgen und auch gesamtgesellschaftlich total hilfreich ist, weil dann auch Leute selber vorsichtiger mit Kinderbildern werden. Ich auch. Also ich habe auch Bilder gelöscht. Ich hatte auch mal Kinderbilder online und habe mir dabei gar nicht unbedingt was gedacht, weil ich auch nur eine kleine Reichweite hatte damals. Und ja, ich habe zum Beispiel so ein Ding, zwei Sachen sind mir noch so im Kopf, die ich echt krass fand. Also zum einen hatte ich mal ein altes Bild, das hat irgendjemand mal wiedergefunden, das war schon irgendwie 2 Jahre alt, noch aus der alten Wohnung. Und da habe ich nur vom Balkon auf die gegenüberliegende Straßenseite fotografiert. Und dann meinte jemand, ach krass, da habe ich auch mal gewohnt. Und ich dachte so, hä, wieso weißt du das? Aber das war halt eine ziemlich auffällige Straße in Hamburg und wenn man da halt mal gewohnt hat, dann weiß man das. Und ich dachte so, krass, der ist ein völlig Fremder, weiß jetzt, wo ich wohne oder gewohnt habe und kann sogar sagen, in welchem Haus und in welchem Stockwerk. Und das ist schon krass. Oder ich hatte mal ein Bild von meinem Sohn. Da war der noch ganz klein und man hat ihn auch gar nicht richtig gesehen. Also man hat nur seinen Fuß gesehen und wie meine Mutter ihm die Fußnägel bunt lackiert. Und ich dachte halt so, ja, das ist irgendwie Aufklärung, Nagellack ist für alle da. Und Farben auch und habe das halt gepostet. Und dann habe ich mich dann länger damit beschäftigt, ja, und dachte, oh mein Gott, ich habe einen nackten Kinderfuß, der gerade angemalt wird im Internet. Das geht gar nicht. Und habe das dann auch gelöscht, so, ne? Ja, insofern, man lernt ja selber auch irgendwie mit dazu und viele tun das ja auch, Influencer in vielen Fällen eher nicht so.
Ja, es ist ja auch für uns ein total neues Gebiet. Also ich meine, wir sind alle anders aufgewachsen und als wir Eltern wurden, gab es da plötzlich das Internet und Social Media und man hat ja überhaupt keine Erfahrung. Ne? Und,
ja, das stimmt tatsächlich. Also es ist ja auch so, dass das in Deutschland noch, ja, neu kann man ja auch nicht sagen, ne? Aber nicht so alt ist wie in Amerika. Und in Amerika ist es ja so, dass die Kinder teilweise schon jetzt volljährig werden und auch teilweise gegen ihre Eltern klagen, weil die das so demütigend finden und auch natürlich, ja, streng genommen haben sie natürlich ein Recht auf Löschung der alten Bilder, aber das ist natürlich dann auch, das ist dann auch zu spät, ne? Was im Internet ist, das bleibt im Internet. Und was man über die Kinder weiß, kann man jetzt auch nicht mehr zurückholen. Aber da merkt man tatsächlich, dass die Kinder das auch einfach nicht gut finden. Und es gibt auch Berichte auch vom Deutschen Kinderhilfswerk, die haben sich mal mit dem Thema Sharing befasst, also jetzt gar nicht bezogen auf Influencer, sondern generell auf Familienbilder. Und da wurde halt auch gesagt, von den Kindern selber, was sie peinlich als peinlich empfinden und was nicht. Und das war teilweise ganz anders als das, was die Eltern peinlich finden. Also so ein Bilder, wo sie irgendwie Wutanfälle kriegen, das fanden die Eltern irgendwie süß. Die Kinder fanden es aber total demütigend, so ein Bild zu machen. Oder wenn sie irgendwie einfach auch nur beim Spielen waren, die auch meinten, nee, das will ich gar nicht. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass ihnen selber aber das Bewusstsein dafür fehlt, wenn sie selber dann Bilder machen, ne? Also bei den Älteren war es dann halt so, dass sie dann trotzdem teilweise Sachen im Chat verschickt haben, wo sie es vielleicht selber gar nicht gut finden würden. Und da denke ich halt auch, naja, Influencer, Kinder, wie sollen die denn bitte lernen, was das Recht auf eigene Bild ist? Und wie sollen die denn lernen, später nicht im Chat irgendwelche Nacktbilder von Klassenkameraden zu verschicken, wenn sie es selber halt ihre ganze Kindheit über so hatten? Das finde ich halt so krass.
Ich denke da gerade an die Videos auf YouTube, die über die Kinder eingefangen werden, wenn die Eltern die Halloween-Sachen aufgegessen haben. Ich weiß nicht, wie die gehen. Wenn ich dann eines dieser Kinder wäre und später dieses Video entdecken würde, ja, ist es grenzwertig dann in dem Fall. Ne? War witzig, ich lache ja auch drüber, aber im Endeffekt, im Umkehrschluss ist es halt nicht cool.
Ja, es gibt ja ganz viele von solchen Pranks, ne, wo man dann irgendwie, wo Eltern sagen, ja, ich habe euch die Süßigkeiten weggenommen, die Kinder kriegen voll den Heulanfall, oder wo man Kindern irgendwie eine Scheibe Käse ins Gesicht wirft und sich dann totlacht, weil sie sich erschrecken. Oder ich habe auch ein Video gesehen von einer großen Bloggerin, die hat ihr Kind irgendwie in so eine Badewanne getunkt mit so klumischen Kügelchen drin. Das Kind hat wirklich geschrien vor Angst, also wirklich. Und da denke ich, dass, also abgesehen davon, dass das natürlich nichts im Internet verloren hat, ist das auch schon Kindeswohlgefährdung teilweise, ne? Weil die Kinder sind ja stark verschreckt teilweise. Die verlieren ja komplett das Vertrauen zu den Eltern. Und da finde ich allein schon diese Sachen zu machen einfach so krass und auch gar nicht witzig. Also ich kann da wirklich gar nicht drüber lachen. Es gab auch mal einen großen Account. Es war jetzt kein Influencer-Account, das war einfach so ein Witze-Kanal. Die haben einfach Videos gezeigt von Kindern, die sich wehtun. Aber richtig krass, nicht irgendwie mal kurz hingefallen. Auch das hat nichts im Internet verloren. Aber die wirklich irgendwie von Rutschen gefallen sind, die sich den Kopf einschlagen und denkst so, wie kann man das machen? Wie kann man das auch noch liken und witzig finden? Das verstehe ich überhaupt nicht. Vor allem, weil die Kinder ja auch nicht gefragt werden. Ich meine, diese Videos gibt es ja auch von Erwachsenen, gab es ja auch damals schon im Fernsehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Es gab
vielleicht ein Pech und Pannen, oder?
Ja, genau, sowas.
Aber stimmt.
So alt bin ich schon.
Habe ich gefilmt. Und wenn man selber drüber lachen kann und sich am Ende nicht wehgetan hat, ja meinetwegen, aber Kinder werden ja gar nicht gefragt. Und manche sagen ja auch, ja, meine Kinder finden das toll, die wollen das, dass ich das online stelle. Und ich denke, Junge, dein Kind ist 6 Jahre alt, das ist auch nicht geschäftsfähig, aus guten Gründen. Das kann natürlich überhaupt nicht einschätzen, was es heißt, vor 500.000 Followern jetzt gerade im Schlafanzug fotografiert zu werden. Das kann mir doch niemand erzählen.
In Frankreich, habe ich gelesen, gibt es mittlerweile eine gesetzliche Regelung oder zur kommerziellen Nutzung, sagen wir mal kommerziell, das muss man unterstreichen, ja, kommerzielle Nutzung von Kinderbildern durch Influencer. Es ist also gesetzlich eingeschränkt. Das ist jetzt nochmal ein spezieller Fall, weil da gibt es ja wirklich dann die Influencer, die hast du ja auch angesprochen, die da Geld mit verdienen. Ne? Also da dieses Berufsbild. Ne? Jetzt sind wir ja eigentlich, versuchen wir ja das große Bild zu betrachten, dass jeder von uns in irgendeiner Form sicher oder jeder von uns sicherlich mal irgendwann Kinderbilder ins Internet gestellt hat, ohne es zu wissen. So. Aber was die kommerzielle Nutzung betrifft, meinst du, da gibt, du arbeitest in gewisser Weise ja daran, meinst du, das ist in Deutschland möglich? Meinst du, wir kommen da irgendwann dahin, dass es da eine Einschränkung geben kann?
Also ich sag mal so, es hängt jetzt auch stark von den kommenden Wahlen ab. Das macht mir tatsächlich ein bisschen Sorge, weil ich ja mit vielen Parteien darüber gesprochen habe. Und nicht alle Parteien finden Kinder und Kinderrechte jetzt so cool, auch wenn sie es vielleicht anders verkaufen wollen. Also die CDU weigert sich seit, also die UN-Kinderrechtskonvention gibt es seit 35 Jahren und die CDU weigert sich seitdem, sie ins Grundgesetz aufzunehmen. Wenn das passieren würde, dann könnte man die Kinderrechte auf jeden Fall deutlich besser durchsetzen. Und ja, von der AfD brauchen wir gar nicht sprechen. Das ist einfach Hanebüchen, die scheißen da drauf. Darf man so nicht sagen, ne? Mit der AfD sind Kinderrechte komplett egal. dann lass ich es drin. Mein Mann sagt immer, ich soll nicht so viel fluchen, aber wenn ich mit der AfD rede, dann finde ich leider nicht anders. Genau, und dann habe ich mich ja mit einigen Parteien unterhalten. Ich habe mich ja viel mit den Grünen unterhalten und mit der SPD tatsächlich. Mit den Linken jetzt noch nicht dazu speziell, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die das nicht wollen würden oder so. Das hat sich einfach noch nicht so ergeben oder die waren jetzt nicht in den Positionen, wo es irgendwie Sinn gemacht hätte. Und die Grünen und die SPD sind tatsächlich sehr motiviert, da was zu machen und sind da auch gerade dran, zumindest dieses Thema Jugendarbeitsschutzgesetz für Influencerinnen anzuwenden. Es ist jetzt gerade heute eine Debatte im Niedersächsischen Landtag auch und da geht es halt auch nochmal explizit um das Recht auf Privatsphäre, was halt super wäre, wenn sich das auch nochmal verankern würde. Aber ich muss sagen, ich finde, das hat auch schon Corona gezeigt, dass Kinder in Deutschland halt echt keine Lobby haben, dass die halt immer an letzter Stelle kommen, dass sich da irgendwie kaum jemand von den Politikerinnen so richtig für interessiert und wenn doch, dann ist es halt nicht das, womit man irgendwie reich und berühmt wird als Politiker. So, ne? Da kriegst du halt kaum Stimmen mit, weil natürlich auch, weil die Wählerschaft teilweise echt total alt ist einfach schon, weil Kinder selbst ja auch kein Wahlrecht haben. Ja, und das bleibt natürlich irgendwie schwierig. Also ich glaube schon, dass man dieses Jugendarbeitsschutzgesetz, dass man das schon noch ändern könnte. Und ich hoffe auch, dass unsere Forderungen umgesetzt werden. Und genau deswegen ist es ja auch so wichtig, weil selbst wenn wir keine Gesetzesänderung kriegen sollten, das würde ja eh auch ein bisschen länger dauern, dann ist es natürlich super wichtig, sowas wie hier, dass ich im Podcast drüber reden kann, damit sich einfach Leute informieren können, dass sie das Thema auch wichtig finden und dass dann natürlich auch den Influencern schon immer mehr Kritik entgegenweht. Das merke ich ja jetzt schon, dass total viel unter solchen Posts mittlerweile kommt. Warum postest du das über deine Kinder? Und wenn das mehr passiert, dann werden die das irgendwann nicht mehr tun, weil natürlich da regelt der Markt halt mal, ne? Wenn das nicht mehr nachgefragt wird, dann werden die Influencer, dann werden denen die Follower weggehen und die Reichweite und die Klicks, und dann werden sie es auch nicht mehr machen, weil dann können sie natürlich auch kein Geld mehr verdienen.
Mhm. Mal abgesehen von den Influencern, wenn wir jetzt Hörer und Hörerinnen haben, die durch dieses Gespräch so ein bisschen sensibilisiert wurden und die jetzt in Zukunft verantwortungsvoller mit der Veröffentlichung von Kinderfotos umgehen wollen. Was hättest du für die für Ratschläge? Ist es so, dass man sagt, so am besten überhaupt nichts posten? Oder würdest du so weit nicht gehen, sondern hast du da konkrete Tipps, worauf man achtet, wenn man denn doch mal was postet oder wo man was postet? Also ist es, also es ist ja schon mal ein Unterschied, ob ich das bei Instagram poste oder in meiner privaten WhatsApp-Gruppe, würde ich mal sagen.
Ja, genau. Also ich persönlich würde auf Instagram oder auf sozialen Netzwerken so im weitesten Sinne gar nichts mehr posten. Zumal ja auch man die Rechte einfach komplett der Mieter abtritt. Ne? Du hast da irgendwas gepostet und dann ist das, hast du das Recht am eigenen Bild, existiert dann quasi nicht mehr. Und da frage ich mich ja ehrlicherweise auch, was ist der Hintergrund? Also was ist die Motivation, da was zu posten? Das kann ja eigentlich nur sein, dass man irgendwie ein bisschen angeben will mit seinem Kind, weil fremde Leute geht ja das Kind eigentlich auch gar nichts an. Und wenn man das mit Freunden und Familie teilen will, dann ist natürlich leider WhatsApp auch nicht so super sicher, muss man sagen. Oder auch nicht der Kanal, den man unbedingt wählen sollte. Aber ich kann auch verstehen, dass natürlich irgendwie viele Omas und Opas, die haben dann vielleicht nur das und nichts anderes. Und dann würde ich immer sagen, na gut, dann macht halt da nichts im Status posten, wenn dann in geschlossenen Gruppen. Und auch da würde ich halt immer gucken, zum einen, mit wem teile ich das? Ich würde immer Omas und Opas oder andere Familienangehörige oder Freunde sensibilisieren und sagen, ey, bitte, die Bilder auch nicht weiterleiten, sondern nur in dem Kanal. Wenn ihr die anderen Leuten zeigen wollt, dann zeigt die am Handy, aber leitet die nicht weiter. Und auch da nur irgendwas teilen, was nicht peinlich ist für die Kinder. Auch da keine Nacktbilder, keine Badewannenbilder, keine Töpfchenfotos, keine, weiß nicht, schlafenden Kinder, keine kranken Kinder und so. Also nichts, von dem man selber nicht wollen würde, dass das irgendwie ungefragt auch vor allem geteilt wird. Und ich mache es bei meinen Kindern halt so, die sind jetzt schon ein bisschen größer, aber noch Kita und Vorschule sozusagen, jetzt noch keine Schulkinder, also würden halt unter sieben noch fallen, dass ich die auch immer frage, ne, kann ich kurz ein Bild machen und kann ich das kurz in die Gruppe stellen? Die kennen ja auch den Rahmen, die wissen genau, wer ist in der Gruppe drin bei Omas und Opas, und zum einen finde ich das irgendwie schon eine gute Beteiligungsmaßnahme, damit die auch schon mal lernen, okay, was ist das Recht am eigenen Bild und möchte ich das in dem Fall, ob das geteilt wird oder nicht. Genau, und sonst kann man natürlich auf andere Messenger setzen und gucken, ob man die vielleicht irgendwie eher benutzen möchte. Oder man wartet halt, bis man Omas und Opas wieder sieht und zeigt denen dann die Bilder. Das wäre natürlich das Allerbeste, aber das kann ich auch verstehen, dass das nicht in allen Fällen so funktioniert.
Viele machen ja auch die Gesichter ihrer Kinder unkenntlich, indem sie ein Herz drüber machen oder ein Smiley. Wie stehst du dazu?
Ja, also das Bundeskriminalamt rät auch davon ab, weil man die teilweise auch nachträglich entfernen kann, je nachdem, wo man, in welchem Programm man die sozusagen gemacht hat und man die irgendwie vorher schon drauf hat oder ob man die bei Instagram drauf macht. Und auch da, klar, wenn du die dann auf Instagram postest oder auf YouTube oder wo auch immer, dann bleibt ja immer noch da die Gefahr, die ich vorhin schon gesagt habe, die Kinderbilder können halt trotzdem im Darknet landen. Ne? Im Zweifel interessiert das Pädophile nicht, dass da ein Kind im Badeanzug ist, aber einen Sticker auf dem Gesicht hat. Muss man leider so sagen.
Jetzt ist Dreh- und Angelpunkt ja Plattformen, Social-Media-Plattformen. Da gibt es eine ganze Menge. Altes, da kommt Neues. Welche Rolle spielen die? Weil wir sind jetzt gerade ja eigentlich in dem Wirkungsbereich, den jeder von uns hat, Mütter, Väter, InfluencerInnen. Aber die Plattformen haben ja auch eine Verantwortung in dem ganzen Spiel.
Ja, da kommen sie aber nicht nach. Also bei YouTube zum Beispiel ist es ja streng genommen schon lange verboten, dass man da so Touren durchs Kinderzimmer macht. Das passiert aber trotzdem und das
ist auch nicht gelöscht. Okay.
Genau, steht in den Richtlinien drin, aber es interessiert halt keinen. Bei Instagram gibt es ja so bestimmte Meldefunktionen, wo man zum Beispiel, keine Ahnung, Tierquälerei melden kann oder so oder irgendwie Spam oder was auch immer. Aber irgendwie so die Art Verletzung von Kinderrechten gibt es da nicht. Und es ist auch ganz oft, habe ich das schon erlebt, dass man so Bilder hatte von halbnackten Kindern. Und die kann man tatsächlich melden, aber wenn man die meldet, dann heißt es immer, ja, haben wir geprüft, verstößt nicht gegen unsere Standards. Und das muss ich sagen, finde ich wirklich erschütternd. Ich finde es auch schon erschütternd, dass man es überhaupt hochladen kann. Weil wenn ich jetzt meine eigenen Nippel hochladen wollen würde, das wird von Instagram direkt erkannt und gesperrt. Oder Werbung für teilweise für Unterwäsche darf man irgendwie auch nicht machen, weil man keine Popos hochladen darf, erwachsene Popos von Leuten, die da einverstanden sind. Aber Kinder kann man quasi in jeder Form hochladen. Und da wäre es ja relativ leicht, da irgendwie eine KI hinterzusetzen, die sagt, das Bild geht halt nicht, ne? Das passiert aber nicht. So, das finde ich tatsächlich echt erschütternd. Ich habe mich da mit jemandem vom Meta auch schon mal drüber unterhalten. Die waren auch nicht so wahnsinnig einsichtig, muss ich sagen. Aber wenn es Gesetze geben würde, zumindest in Deutschland, dann wäre das ja schon mal hilfreich. Aber es ist natürlich auch, es wären dann bundesdeutsche Gesetze und die gibt ja auch Influencer in Österreich oder was auch immer, manche sind ja ausgewandert. Bleibt schwierig tatsächlich. Und das finde ich auch absolut nicht in Ordnung. Und auf der anderen Seite denke ich immer so, diese Plattformen sind ja auch einfach so krass, weil da so wenig reguliert wird. Also ich habe zum Beispiel da Sachen gesehen, abgesehen jetzt von Kinderbildern auch, ja, keine Ahnung, so Accounts von Leuten, die irgendwie magersüchtig sind, ganz, also ganz offensichtlich magersüchtig und sowas proklamieren oder so. Das ist einfach, das ist erschütternd. Da gehen die Plattformen wirklich wenig gegen vor, bis hin zu gar nicht. Hm. Gleich Problem ist auch bei Fake News und so. Also das ist wirklich noch ein langer Weg, glaube ich.
Okay, wenn die Plattformen nichts tun, was können wir denn als Gesellschaft tun? Also wir können deine Petition unterschreiben, ich weiß nicht, ob die noch offen ist. wir können, hast du ja gerade schon gesagt, bei Instagram und Co. Family Influencer darauf hinweisen, dass sie da eine Grenze überschritten haben. Können wir noch irgendwas tun?
Ja, also je nachdem, wir hoffen tatsächlich ja endlich auch auf Gesetze, damit man jetzt nicht irgendwie Einzelfälle bearbeiten muss. Das nervt ja auch, ne? Jetzt mache ich auch zwischendurch, habe ich das gemacht. Jetzt habe ich gar keine Zeit mehr dafür und ganz oft machen meine Follower das dann, dass sie irgendwelche Sachen beim Jugendamt melden oder man kann die Sachen auch bei den Landesmedienanstalten oder teilweise, wenn es um Werbung geht, auch beim Deutschen Werberat melden. Man kann auch Firmen anschreiben, aber Firmen sind auch super oft überhaupt nicht sensibilisiert dafür. Das ärgert mich auch total oft, dass dann kommt, ja, danke für deine Nachfrage und wir haben das geprüft und wir überlassen den Influencern selber, wie sie die Werbung umsetzen und ich so denke, ja, aber dann verstoßen dagegen Kinderrechte. Das kann euch ja so egal, wie kann ich das euch so egal sein? Ne? Aber das sind dann halt wenige kritische Stimmen und das ist denen dann egal. Je mehr kritische Stimmen kommen, desto eher werden sie dann am Ende, denke ich, auch reagieren. Genau, insofern sehe ich da tatsächlich auch die ganzen Marketingagenturen, die dazwischen hängen und auch die ganzen Unternehmen tatsächlich nochmal mehr in der Pflicht. Es gibt einige Unternehmen, die sich das jetzt schon mal ein bisschen mehr angeguckt haben und auch explizit gesagt haben, nee, wir machen jetzt keine Werbung mehr mit Kindern oder wir wollen die Werbung anders umgesetzt haben, aber es sind die wenigsten tatsächlich. Ich würde immer sagen, auf gar keinen Fall diesen Leuten folgen, schon gar nicht liken, wenn man sich die Sachen angucken will. Es gibt im Internet auch so Viewer, wo man das sozusagen anonym gucken kann, ohne dass man denen Klicks und Reichweite verschafft. Ich sag mal so, die Diskussion, habe ich ja gerade schon gesagt, die ist mühsam und die bringt auch in den wenigsten Fällen was, aber es ist auf jeden Fall schon mal was wert, wenn man trotzdem kommentiert, weil natürlich andere Leute auch mitlesen und das dann merken sozusagen, dass es vielleicht nicht in Ordnung ist. Kann natürlich immer sein, dass man geblockt wird und der Kommentar gelöscht wird, das habe ich auch schon oft erlebt, aber man kann es wenigstens versuchen, finde ich.
Gibt es denn aus deiner Sicht oder hast du vielleicht schon positive Auswirkungen gesehen? Also du hast gerade gesagt, deine Follower, die fangen auch schon selber an zu melden, so, was finde ich eigentlich schon ein cooler Impact ist. Aber gibt es da schon irgendwas anderes, wo vielleicht die Rechte von Kindern im digitalen Raum geschützt wurden dadurch?
Also ja, ich habe ja mit mehreren Politikerinnen gesprochen und mit zweien davon, da ist auch tatsächlich jetzt eine Gesetzesänderung in Planung, die jetzt noch durch muss sozusagen. Das ist natürlich super. Dann ist es bei einigen Influencern so, dass sie wirklich Bilder gelöscht haben auch oder eher mal geguckt haben, was sie jetzt machen. Dann merke ich total, dass es einfach viel Medienresonanz gibt zu dem Thema, was auch total super ist, weil sich dadurch dann auch ein bisschen das gesellschaftliche Bild wandelt sozusagen. Ne? Also ich habe das mal einmal verglichen mit diesem ganzen Thema Kinderschlagen. Da hieß es auch mal so, das ist meine Entscheidung als Eltern, ich kann das einfach machen. Dann hat sich das irgendwann hingewandelt zu, naja, ach so, ja, vielleicht ist doch nicht so cool. Dann haben das die meisten schon nicht mehr gemacht und danach kam tatsächlich erst diese Gesetzesänderung sozusagen. Und ich will ja auch eigentlich weg davon, dass Jugendämter und Landesmedienanstalten und so jeden einzelnen Influencer prüfen müssen, sondern dass sozusagen das eh schon so klar ist, dass man das nicht macht, dass man auch gar nicht mehr hinterherlaufen muss sozusagen. Weil natürlich, Kinder zu schlagen ist auch schon lange verboten, das passiert ja trotzdem immer noch mal wieder, aber alleine schon dieser Hinweis, dass es eben nicht erlaubt ist. Und das gesetzlich zu verankern, das finde ich halt so wichtig, weil man dadurch ja sozusagen auch schon mal so eine gesellschaftliche Norm aufsetzt und die dann auch vielleicht nicht mehr so hinterfragt wird, so, auch von Influencern nicht mehr. Ja. Hm.
Jetzt hast du gerade schon irgendwie die bevorstehenden Wahlen angesprochen. beziehungsweise die zurückliegenden Wahlen. Ich weiß gar nicht, wann wir diese Folge ausstrahlen. Also auf jeden Fall Wahlen. Wie sind denn deine nächsten Schritte hinsichtlich deines Engagements? Weil die Wahlen sind da ja wahrscheinlich sehr ausschlaggebend. Du hattest die Petition, jetzt relativ frisch ja das Gutachten. Und hängt jetzt alles an den Wahlen oder bist du davon auch losgelöst teilweise?
Ja, also ich glaube schon, dass relativ viel daran hängt. Ich sehe ja Hamburg immer noch als kleine, süße, grüne Insel hier inmitten von Deutschland, was mich echt belastet, muss ich sagen, auf vielen Ebenen. Es geht ja gar nicht nur um Kinderinfluencing da, ne? Also wenn man sich das Wahlprogramm der AfD anguckt, dann kann einem ja nur Angst und Bange werden. Die sind jetzt ja nicht nur für so einen Spezialfall sozusagen grauenhaft für Familien und Kinder. Das hat ja diverse Auswirkungen. Die wollen auch nichts gegen Klimawandel machen. Das wird auf jeden Fall unsere Kinder betreffen. Die wollen immer noch in Hamburg, dass der angebliche Autohass gemindert wird und hier Autos durchballern können. Die wollen, dass nicht keine familienfreundliche sozusagen Infrastruktur schaffen. Das wird auf jeden Fall ein Problem. Also ich finde, da muss man sich schon nochmal genau angucken, wie man wählt. Unabhängig davon, ob er jetzt das Thema Kinderinfluencing beschäftigt oder nicht. Genau, ich rede ja auch mit allen Parteien. Ich glaube, mit der AfD brauche ich gar nicht reden. Ich will auch ehrlicherweise gar nicht mit der AfD reden, weil die wird man eh nicht überzeugen. Das ist wahrscheinlich wie die schlimme Influencer. genau, das sind so unsere nächsten Schritte. Genau, dann bin ich tatsächlich ja mit Campact zusammen habe ich das Rechtsgutachten ja gemacht und mit dem Deutschen Kinderhilfswerk. Und wir machen zusammen ja auch relativ viel nochmal Lobbyarbeit. Wir wollen auch da noch ein paar Sachen machen, über die ich jetzt noch nicht so sprechen darf. Genau, aber das kommt bald alles.
Schön. Also ich stelle fest, da gibt es, glaube ich, ganz viel Aufklärungsbedarf, finde ich. Also ich habe im Zuge jetzt auch der Vorbereitung auf unsere Folge, bin ich auch durch meine Kanäle gegangen und habe das ein oder andere Bild gelöscht. Ich bin, glaube ich, vom Berufswegen her schon immer sensibilisiert gewesen, was das Thema Persönlichkeitsrecht betrifft. Insofern habe ich das die Sicht meines Sohnes nie wirklich in die Kamera gehalten, aber das ein oder andere, auch der Hinweis, reicht mir ja schon, ne? Muss man ja nicht unbedingt geben, aber ich finde, ich glaube, wir können alle Kanäle von uns durchgehen und da echt mal aufräumen irgendwie.
Ja, das wäre tatsächlich hilfreich, auch für private Kanäle tatsächlich. Also wenn man so eine Entscheidungsgrundlage braucht, dann würde ich mich ja mal fragen, würde ich es okay finden, wenn ich das wäre? Und wenn man das mit Nein beantwortet, dann kann man es auf jeden Fall löschen. Und dann die andere Frage auch immer, was ist überhaupt der Mehrwert? Also wer hat da was von? Habe ich da jetzt was von? Oder hat da mein Kind überhaupt was von? Und warum mache ich das überhaupt? Also sich selbst mal so ein bisschen zu hinterfragen, weil ich habe das ja früher auch gemacht. Und der einzige Grund natürlich, wenn ich ehrlich zu mir bin, warum ich das gemacht habe, war, ich fand mein Kind süß und ich wollte, dass alle sehen, wie süß mein Kind ist. Aber mein Kind hat halt nichts davon, dass andere sehen, wie süß es ist. Deswegen muss das gelöscht werden.
Ja. Margot, hast du noch eine Frage?
Ich hätte noch unsere Abschlussfrage.
Ja.
Ich hätte die noch auf Lager. Soll ich die mal stellen?
Ja, stell sie doch mal. Ja, ich hätte noch sonst ganz viele, aber da glaube ich, da sprengt jetzt den Rahmen.
Okay.
Aber
Sarah, dann kommen wir zur allerletzten Frage, die Leute, die uns regelmäßig hören, sicher schon kennen. Und zwar gibt es auf Spotify eine echte Papas-Playlist. Die wächst von Gast zu Gast an und jeder unserer Gäste oder Gästinnen darf sich ein Lied wünschen. Also das kann eins sein, was thematisch zur Folge passt, das kann aber auch dein Lieblingslied sein oder eins, was du heute Morgen im Radio gerade gehört hast, ein Ohrwurm. Du hast freie Wahl. Welches Lied darf denn auf unsere echte Papas-Playlist? Ich bin sehr gespannt, Sarah.
Also das ist tatsächlich die allerschwerste Frage.
Echt? Ich fand den anderen schon anspruchsvoll.
Also ich höre sehr viel Musik und ich mag das total gerne. Und ich habe auch lange überlegt, was ich darauf antworten soll. Ich habe kurz überlegt, ob es einen guten Titelsong zum Beispiel von der Truman Show gibt. Das hätte natürlich thematisch super gepasst, aber das gab es nicht. Deswegen habe ich mich entschieden für ein bisschen was thematisch Passendes, aber auch einer meiner Lieblingslieder. Und zwar Queens of the Stone Age, The Lost Art of Keeping a Secret.
Cool.
Also mehr Geheimnisse über die Kinder bewahren und stattdessen wieder ein bisschen gute Musik hören. Ich hoffe, es ist nicht zu doll für eure Playlist. Ich habe mir die schon mal angeguckt.
Aber die ist sehr bunt gemischt, hat alles seinen Platz.
Finde ich auch. Okay. Und kurzer ist da auch noch nicht zu finden.
Dieses Lied kommt auf die echte Papas-Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt. Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung in eigener Sache. Die abonnieren könnt genauso wie diesen Podcast. Abonnieren, anhören, bewerten, weitersagen und vor allem lernen. Auch heute hat man sehr viel gelernt in diesem Podcast-Folge, muss man sagen. Genau. Und wenn ihr Fragen habt zu diesem brisanten Thema oder allgemein, könnt ihr uns auch schreiben. Und die E-Mail geht an eine E-Mail-Adresse, die Flo immer auswendig kennt.
Genau, die geht an podcast@echtepapas.de.
Genau, und Sarah, wo wir gerade schon Werbung machen, und du hast gerade schon gesagt, es kommt noch eine ganze Menge, über das du momentan noch nicht sprechen darfst. Mhm. Wenn du darüber sprechen darfst, wo erfährt man es denn? Auf welchen Kanal sollte man dir folgen?
Genau, am besten könnt ihr mir tatsächlich, wenn ihr so mehr oder weniger tagesaktuell was haben wollt, über Instagram folgen. Das ist einfach @sarahflieder. Und ansonsten, genau, könnt ihr mir darüber auch schreiben. Ihr findet mich auch auf LinkedIn, falls ihr nochmal irgendwie konkreter, länger schreiben wollt, wie auch immer. Aber ich beantworte eigentlich immer alles, außer komischen Spam und komischer Hassnachrichten auch immer nicht. Aber sonst freue ich mich immer, wenn ich auch mal Nachfragen kriege. Weil ich finde, manchmal werden auch Sachen irgendwie falsch verstanden oder irgendwie gibt es irgendwie doch nochmal Nachfragen. Dann finde ich es tatsächlich auch gut, im Gegensatz zu den meisten Influencerinnen, da nochmal in den Austausch zu gehen. Also schreibt mir gerne. Ich freue mich.
Sehr cool.
Das machen wir sicher und wir werden dich auch im Auge behalten bei Instagram, weil ich glaube, da tut die noch. Sollte jetzt nicht so rüberkommen, nein. Nein. Das ist wirklich sehr spannend und es hat mal wieder ziemlich viel ausgelöst, auch bei uns, glaube ich, so, dass man, ich meine, Flo hat seine Internetfotos jetzt schon oder im Vorfeld schon mal aussortiert. Ich mache das jetzt im Nachgang, glaube ich. Und ja, man ist einfach ganz anders sensibilisiert. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank für deine Arbeit.
Das ist total, das ist sehr wichtig. Dank. Ja, vielen Dank für die Aufklärung
und Sensibilisierung. Ja, und viel Erfolg weiterhin. Und ja, was die Wahlen angeht, da sprechen wir uns vielleicht danach nochmal.
Ja. Also. In diesem Sinne,
wir sind gut
schön, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank, Sarah, und alle anderen hören wir in 2 Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.